Labernisch.
Herzlich willkommen bei der nächsten Ausgabe von Labernisch, dem Podcast von Jörg und
Uta.
Und heute geht es um die Krone der Schöpfung, um die Spitze des Eisberges, um die Fläche des Ölteppichs. Nein, es geht simpel und alleine um das Saarland.
Oder das Beispiel so groß wie das Saarland.
Der Podcast so groß wie das Saarland.
Ja, das ist doch jetzt rund, oder? Der Podcast so groß wie das Saarland. Wie groß ist denn das Saarland?
2569, irgendwas Quadratkilometer.
Das ist eigentlich ziemlich klein, oder?
Es ist ungefähr dreimal so groß wie die Fläche Berlins. Eine nächst gern herangezogene Vergleichsgröße oder Fläche.
Aber eigentlich, Jörg, müssten wir jetzt nochmal erzählen, warum wir überhaupt diesen Podcast machen.
Ja, warum machen wir den? Weil ich weil ich der Krone der Schöpfung angehöre und einer von ca. 1 Million Saarländer bin, wenn auch im Exil.
Ja, und eigentlich ja auch, weil wir uns jedes Mal schlapp lachen, wenn wieder der Größenvergleich kommt, so groß wie das Saarland, oder?
Wobei man als Saarländer da ja nie weiß, genau wie man dazu stehen soll. Denn einerseits ist es natürlich eine Ehre, in allen Weltnachrichten immer wieder genannt zu werden, zumindest deutschsprachigen oder deutschen Nachrichten. Andererseits, der Zusammenhang ist ja in der überwiegenden Zahl der Fälle negativ. Waldbrand, Ölteppich, zuletzt war es der?
Eisberg.
Der Eisberg, richtig. Ganz am Anfang war er doppelt so groß wie das Saarland, bis er dann, also ein ganz gefährlicher Eisberg in der Antarktis, glaube ich, der da alles möglich, also quasi die Antarktis war. Das Leben in der Antarktis war vom Aussterben bedroht, weil sich die doppelte Fläche des Saarlandes in Eis gelöst hatte. Aber das Problem löste sich, wie so vieles im Saarland selber, dann von alleine.
Ich habe mich ja total schlapp gelacht, als ich festgestellt habe, dass es sogar einen Saarland-Rechner gibt. Also wenn man irgendwie eine Nachricht verpacken möchte und man möchte wissen, wie viel das in der Größeneinheit Saarland ist, dann kann man das wirklich im Internet über den Saarland-Rechner feststellen lassen. Das ist doch wirklich fantastisch, oder?
Und ich habe die Zahl vergessen, aber der gibt auch die andere Vergleichsgröße für die kleineren Katastrophen gleich mit zur Auswahl, die da wäre.
Wenn der FCS verliert?
FCS, richtig. Fußballplatz. Sozusagen, das entspricht der Fläche von 3000 Fußballplätzen oder wie auch immer, ist doch die zweite Größe im Vergleich zum Saarland. Ich glaube, das Saarland ist so groß wie irgendwas 400.000 Fußballplätze oder so, was natürlich auch kein Mensch sich wieder richtig im Kopf vorstellen kann. Aber dieser Rechner, von dem du gesprochen hast, der gibt das als Zweitauswahlgröße neben den Quadratkilometern, Hektar, Quadratmetern und so weiter, gibt da auch noch die Fußballfelder an.
Ich muss ja gestehen, dass ich das Saarland, bevor ich mit dir zusammenkam, überhaupt nicht kannte. Jetzt ist die Frage, muss man das Saarland kennen?
Ja.
Aber warum? Weil eigentlich, es liegt am Popo der Welt und hat auch nicht so wirklich auf den ersten Blick viel zu bieten, um das jetzt mal nett auszudrücken.
Ja, man übersieht es ja auch leicht. Also wenn man mit einem hochmotorisierten Auto von Osten kommend sozusagen Kaiserslautern passiert und dann in das Saarland eindringt, dann hat man, wenn man vergessen hat, runterzuschalten, ist auch schnell schon wieder durch und ist an der französischen Grenze. Vielen fällt das gar nicht großartig auf.
Da muss ich mal einmal kurz unterbrechen. Es sei denn, man ist an Weihnachten unterwegs zur Familie, fährt selber das Auto und fragt den Mann, müssen wir hier nicht abbiegen? Und der sagt, nee, ist noch eine Ausfahrt. Dann kann das Saarland ganz schön groß werden. Das war wahnsinns um mich gefahren. 1,5 Stunden. Wie viel länger haben wir gebraucht? Das war fantastisch.
1,5 Stunden kann nicht sein. Ich erinnere an Johannes Raus, Lieblingswitz, Staatsbesuch im Saarland, 11 Uhr bis 11:15 Uhr, Besichtigung des ganzen Landes. Also 1,5 Stunden Umfahrung kann ich sagen. Wir haben einen geringfügigen Umweg gemacht, der
ganz klein,
der dir die Schönheit des Landes
erst die Laune an Bord war auch fantastisch.
Die Schönheit des Landes erst in der vollen Pracht zur Entfaltung vor Augen geführt hat.
Nee, war schön. Wann mussten wir da sein?
Ja, unter Zeitdruck ist ein bisschen blöd. Es passt auch nicht zum Saarländer.
Das stimmt. Und ich muss ja wirklich sagen, ich finde das Saarland sehr schön. Also ob ich da leben möchte, zumindest im Umland von Saarbrücken, weiß ich jetzt nicht, weil diese Liebe zu Gartenzwergen und Rüschengardinen, glaube ich doch, dass nicht ganz meinen Geschmack treffen würde, aber Saarbrücken an sich ist wirklich eine schöne Stadt und sie hat sich mir ja auch immer bei Sonne gezeigt. Da haben wir ja wirklich auch immer schon gelacht, dass immer, wenn wir nach Saarbrücken kamen, die Sonne geschienen hat und dann ist die Stadt wirklich schön. Jetzt habe ich gelesen, dass es auch in Saarbrücken wirklich mehr Sonnenstunden gibt im Durchschnitt, im Jahresdurchschnitt als im Rest des Landes.
Ist das so? Selbst ja. Im Vergleich zu Breisgau, Freiburg und so weiter? Ja? Okay, ich zitiere meinen Patenonkel Günter Licht aus Walbershofen. Schönen Gruß an der Stelle. Das Saarland hat das schönste Wetter.
Super, der einzige Satz, den ich auf Saarland kann, ist von deiner Tante gemustert wie es Gredel im Herbst.
Gemustert, du bist ja gemustert wie es Gredel im Herbst.
Aber es ist gemustert, weil Frauen im Saarland bekommen nämlich gerne einen unbestimmten Artikel.
Sächlich, genau, ja.
Das ist ja eigentlich auch ohne Worte, oder?
Brauchtum.
Richtig raus. Es Uter ist gemustert wie es Gredel im Herbst. Und dann ist es Leona. Nee, warte mal. Dann ist es Leona weg.
Halber im Doppelweg zum Beispiel.
Ah ja, halber im Doppelweg.
Will heißen ein halber Ring Leona Fleischwurst in einem quasi doppelten Brötchen, waagrecht aufgeschnitten.
Ja, aber bevor wir zu den netten Delikatessen kommen, wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift. Ich war sehr erstaunt, wie wenig Einwohner das Saarland hat.
Ja, da hat sich neulich auch ein Fußballreporter beim Kommentieren eines Spiels des 1. FC Saarbrücken hervorgetan, der sagte, man sollte sie nicht unterschätzen, diese Millionenstadt Saarbrücken. Da hat er leicht daneben gehauen, denn nee, das ganze Land hat.
Ja, 1 Million und Saarbrücken 180.000. Nein, aber ich habe wirklich natürlich gedacht, dass Saarbrücken viel größer ist. Also ich hätte so Saarbrücken, glaube ich, die Größe von Dortmund gegeben zum einen. Zum anderen dachte ich, ihr seid kleiner als Köln, ein ganzes Bundesland und ihr habt Anspruch auf einen Ministerpräsidenten.
Einen Ministerpräsidenten und 3 Bundesminister. Da haben wir keinen Anspruch, aber wir haben sie halt.
Eigentlich ist das Saarland dann leer, oder?
Gut, in dem Flieger von Ensheim nach Berlin sitzen dann immer die Zierde des Saarlandes vereint. Nein, übrigens.
Ja, aber wenn die alle in Berlin sind, ist doch keiner mehr da.
Und wahrscheinlich hat man dann so lange irgendwas hochgerechnet, bis man immer sagen konnte, 1 Million, 1 Million.
Ja, übrigens eine der wenigen Sachen, oder ja, vielleicht gibt es doch ein paar Sachen mehr, aber eine der Sachen, in denen das Saarland und das Sauerland sich ähneln, dass man die Saarländer wirklich überall trifft.
Peter Harz, manch einer hat ihn ja ungut in Erinnerung, aber der war mal ein ganz erfolgreicher Arbeitsdirektor bei VW und hat dann die SHS Foundation ins Leben gerufen. Weißt du, was das ist?
Nein.
Saarländer hilft Saarländer, hat er wirklich als VW-Vorstand noch gemacht, entspricht auch dem Naturell des Landes, hieß nicht, dass die jetzt alle zur VW Schaffe gegangen sind, aber das war sozusagen ein internationales Saarländer-Netzwerk und vielleicht war es dann zu erfolgreich.
Ja, ich war ja auch wirklich sehr beeindruckt und ich muss sagen, am Anfang habe ich das Saarland ja so ein bisschen belächelt, aber das habe ich im Laufe der Jahre wirklich sehr revidiert und als ich jetzt dann nochmal nachgelesen habe, nochmal mehr und das hattest du mir ja auch vorher schon gesagt, wie viele große oder zumindest bekannte Persönlichkeiten ihr hervorgebracht habt dafür, dass ihr ja doch eigentlich, wenn ich das so sagen darf, ein relativ einfaches Völkchen seid, weil ihr zum großen Teil auch vom Bergbau gelebt habt.
Einfach Gartenzwergliebhaber, es wird immer besser. Ehrlicherweise muss man sagen, ich fürchte fast die Gartenzwergliebhaber und so das typisch, ja, etwas einfachere saarländische Leben, dass das immer stärker ausstirbt, denn oft außerhalb der Metropolen, ich wag den Begriff fast gar nicht zu nehmen, aber ich glaube, da ist der Bevölkerungsrückgang am stärksten und da verfällt vieles im Saarland auch so ein bisschen nach meinem Gefühl, sodass dieses Gartenzwerg-Idyll, was du vorhin beschrieben hast, in seiner vielleicht auch Spießigkeit, aber ich glaube, gar nicht mehr so stark vorhanden ist. Also wenn man so durchfährt, ich musste neulich mal wegen einer Autobahnsperrung dann länger nochmal übers Land und da muss man sagen, es geht schon gefühlt da in vielen Gemeinden so hinter den Bergen bei den 7 Zwergen so ein bisschen bergab.
Ja, den Eindruck habe ich auch, aber das ist der Teil, den du mir meistens bewusst nicht zeigst, damit ich weiterhin guten Eindruck vom Saarland habe. Was ich aber gelernt habe und das finde ich toll und das finde ich eigentlich auch ein bisschen unfair, wenn man irgendwie über Saarland liest, dass das gar nicht zur Geltung kommt, der Saarländer lässt es sich gerne gut gehen. Also da geht die Sekretärin auch gerne mal kurz zum Globus oder zum Geschäft in Frankreich und holt sich den Cremant und vielleicht noch ein paar Austern und auf jeden Fall, gut guess ist ein wichtiger Satz im Saarland und das merkt man an jeder Ecke. Also ihr lasst es euch wirklich gerne gut gehen.
egal was sonst los ist, Hauptsache good guess. Das stimmt. Das ist also kein Klischee oder wie jedes Klischee irgendwo hat das nicht nur einen wahren Kern, sondern es steht zu 100%. Du hast Frankreich schon erwähnt, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, dass man einfach über die Grenze fährt. Du kennst selber eins unserer Lieblingslokale, De Wolle, auf der Spischerer Höhe, der 100 Meter hinter der deutsch-französischen Grenze auf französischem Gebiet ist. Und sofort hast du ein Speisenangebot und ein Weinangebot, das einfach anders ist. Man muss
keine, und eklig, Froschschenkel zum Beispiel.
Man muss keine Froschschenkel mögen, aber von der Assiette Crudité, was weiß ich, den einfachen französischen Sachen angefangen, gibt es das alles hoch und runter. Und halt in der berühmten Steinwurfentfernung von der saarländischen Landeshauptstadt entfernt. Und das setzt sich dann in den Supermärkten und so weiter fort. Und der Saarländer hat irgendwie einen hohen Perfektionismus darin entwickelt, so aus allen Welten das Beste sich zu picken und sich dann es nett zu machen damit.
Ja, und das machen sie wirklich. Deswegen habe ich auch gelernt, dass Französisch an jeder saarländischen Schule Pflichtfach ist. Damit dann können die auch drüben einkaufen gehen.
Pflichtfach wusste ich gar nicht. Dachte, an einigen könnten wir es nur wählen. Kann aber auch sein, das wäre natürlich sinnvoll, das zum Pflichtfach zu machen. Das finde ich immer fast ein bisschen schade. Ich habe das Gefühl, in der jüngeren lothringischen Generation auf der anderen Seite der Grenze und in der jüngeren saarländischen Generation ist es eben gar nicht mehr so stark, der Bezug. Oder man redet dann eher, beide reden Englisch oder so, aber dieser Automatismus, den es früher natürlich gab, der nimmt ab, je seltener wir die Seite getauscht haben. Vielleicht wäre es mal wieder an der Zeit, zu den Franzosen rüber zu wechseln, aber inzwischen will uns ja keiner mehr.
Ja, anscheinend wollte euch schon länger keiner mehr. Dazu muss man sagen, dass das Saarland wirklich lange Zeit zu Frankreich gehörte. Nach dem Zweiten Weltkrieg zwar erstmal Deutschland zuschlagen wurde, aber ein Stück weit autark war, sogar eine eigene Nationalmannschaft hatte, die gegen die Bundesrepublik Deutschland angetreten ist. Weißt du das Ergebnis?
Ich glaube 1-3 verloren.
Stimmt, und 1-0. Dann hat man sich in einem, wie, das musst du jetzt nochmal erklären, in einem Entscheid haben die Saarländer gewählt, ob sie zu Deutschland oder Frankreich gehören wollten, oder?
Also vielleicht eins nach dem anderen, das mit dem Fußball. Es gab, glaube ich, sogar einen Auswärtssieg gegen Norwegen oder so. Und die 1-3 Niederlage war gegen die Herberger Elf, die dann 54 Weltmeister geworden ist. Also es war nicht irgendeine Truppe. So viel zum Thema saarländische Nationalmannschaft. Kommen aber bestimmt nochmal drauf. Wir haben ja noch viel zu wenig über den FCS gesprochen. Zur Geschichte. Ich glaube, insgesamt haben wir 7-mal die Seiten gewechselt. Da ging es munter hin und her und ab einer gewissen Phase, nämlich der Industrialisierung, waren wir dann auch richtig beliebt oder begehrt wegen der Kohlevorkommen. Und das hat sich natürlich fortgesetzt nach dem Ersten Weltkrieg, dem Ersten jetzt. Da ging es natürlich auch darum, wer kriegt die Saarkohle, und dann wurde versucht, eine interessante Idee, eigentlich so eine europäische Zone da einzurichten. Die Idee hat aber nicht richtig funktioniert. Dann wurde es doch mehr oder weniger französisch usurpiert, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann kam die erste Saarabstimmung, keine Glanztat der Saarländer, die 1935 mit überwältigender Mehrheit für Heim ins Reich wählten. Und damit 35, klar, ne? In welches Reich? Das Dritte Reich, ne? Genau. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat man dann diesen europäischen Gedanken erstmal etwas ernsthafter fortgeführt und hat so einen Sonderstatus eingerichtet, dass wir sozusagen den Franzosen angegliedert waren, aber mit einer gewissen Eigenständigkeit. Und in der Phase durfte zum Beispiel der 1. FC Saarbrücken in der zweiten französischen Liga dann antreten, wurde dort Meister und plötzlich wurden die Bedingungen geändert und der komische pseudo-französische Club durfte dann nicht in die erste Liga aufsteigen. Also Skandal, aber das nur am Rande. Dann kam die zweite Saarabstimmung und dann 1957 und 59 die wirtschaftliche und politische, auf jeden Fall in zwei Etappen sozusagen die komplette Rückangliederung an die Bundesrepublik Deutschland. Ja, überwiegende Mehrheit wieder für Deutschland, weil das sprachlich auch einfach so ist. Ich glaube, der ganz große Punkt bleibt immer dieses sprachlich-kulturelle, dass man da viel stärker Richtung Osten nach Deutschland guckt als Richtung Westen nach Frankreich.
Tolle Geschichte, die man, glaube ich, auch nicht kennt, wenn man sich mit dem Saarland wirklich beschäftigt. Das tun anscheinend auch leider nicht so viele, nämlich nach Nordrhein-Westfalen hat das Saarland die wenigsten Touristen, die kommen. Wahrscheinlich gibt es auch außer Völklingen und der Saarschleife nicht ganz so viel zu bieten. Aber es ist so, ich meine, nach Nordrhein-Westfalen kommen Das werden mehr, aber es sind immer noch total wenig und eben nach Saarbrücken kommen noch weniger. Was meinst du, woran das liegt?
Das Image ist halt scheiße.
Komisch. Übrigens auch, wenn man hört, dass die Nationalspeise da die Liona ist und gekochtes Ei mit Maggi. Also, ich meine, bei unsere Söhne sind ja auch große Maggi-Fans. Das hoffe ich, liegt nicht hier an meinen Kochkünsten. Aber wirklich gekochtes Ei mit Maggi.
Kennst du einen saarländischen Adventskranz?
Ja, ein Ring Liona mit 4 Maggi-Flaschen.
Richtig.
Aber das, glaube ich, hat wirklich noch nie jemand gemacht, oder?
Den hat zum Beispiel Saarbrücken gerade als Gastgeschenk in der Adventszeit an Gegner überreicht.
Unglaublich. Und ich glaube sogar mit einer Liona-Bratpfanne, so ein rundes Ding, oder? Ja. Was war das?
Hat sich im Fanshop zum Topseller entwickelt, auch mehr aus Versehen, weil die Trikots gerade mal wieder aus waren.
Ja, der FCS prägt nämlich auch unser Leben sehr, wenn ich das mal kurz anfügen darf. Die sind in dieser Saison von der 4. in die 3. Liga aufgestiegen und werden praktischerweise noch bei Magenta TV übertragen, kleiner Werbeblock. Und seitdem wird das bei uns geguckt. Das sind die ein wenigen Momente, wo ich dich saarländisch sprechen höre, beziehungsweise im Moment leider eher fluchen. Felix und ich gucken uns immer schon ganz heimlich, weil wir meistens zeitversetzt gucken, das Ergebnis an und geht schon in Deckung, wenn wir wissen, dass Saarbrücken wieder verloren hat und wir es aber eigentlich nicht sagen dürfen. Aber gleichzeitig sind sie natürlich wirklich bewundernswert, weil sie haben im letzten Jahr echt einigen Bundesligisten im Pokal den Hintern versohlt und noch den Aufstieg geschafft. Das war natürlich sehr beeindruckend. Und der größte Erfolg vom ersten FC Saarbrücken, den habe ich gelesen und du kannst ihn bestimmt auch nochmal sagen, war?
Der Aufstieg in die erste Liga, in die französische.
Nee, ja. Sie waren die erste deutsche Mannschaft, die gegen Real Madrid gewonnen hat.
In Madrid vor allem, 4-1 in Bernabeu. Also.
Ja, siehst du, weiß ich besser Bescheid als du.
Ja, ob man das jetzt als den größten Erfolg nimmt, das war, glaube ich, so eine Pseudo-Landesmeister-Serie, wo sie dann irgendwie auch wieder mitspielen durften, wo man nie weiß, wie haben die anderen das genommen von der Wertigkeit her. Aber war ein Hammerspiel.
Aber Stadien bauen können sie trotzdem nicht, ne? Wunderpunkt. Ja, die durften dieses Jahr auch im Winter.
So, wir leben nicht umsonst hier in Köln. Ne? Also in Saarbrücken hat man halt ein Stadion, das, glaube ich, mal 16 Millionen kosten sollte, mittlerweile auf über 50 Millionen geprügelt. Und hier in Köln hat man die Oper aber beinahe inklusive Folgekosten auf 1 Milliarde gebracht. Also im Größenverhältnis ist das hier deutlich desaströser.
Aber man hat es dann hoffentlich warm.
Unter den Bundesligisten übrigens war ja auch der große erste FC Köln, der in Saarbrücken oder dann in Völklingen im Ausweichstadion damals im DFB-Pokal die Segel streichen musste.
Stimmt, das waren schöne Tage von uns. Da hätte ich, glaube ich, alles von dir verlangen können an den Tagen, als Saarbrücken in den Pokalspielen gewonnen hat. Da war hier sehr gute Stimmung. Aber wir schweifen ab.
Kurze Zwischenfrage. Weißt du übrigens, wann ich überzeugt war, dass wir heiraten können oder dass du mit mir durchs Leben gehen wirst, auch in schwierigen Lagen.
Jetzt bin ich gespannt.
Als wir das, was war es denn, wahrscheinlich Zweitligaspiel 1860 München gegen 1. FC Saarbrücken in München an der Grünwalder Straße gemeinsam verfolgten, mit der Zierde des Saarlandes versammelt um uns.
Ich erinnere mich noch.
Im Fanblock des FCS und ein total Gaga-Spiel, das irgendwie 1-1 in der 84. ausging. Und dieser behämmerte Torschütze hat für Trikot ausziehen und auf den Zaun springen zweimal gelb bekommen, also gelb-rot für das Tor, das er dann gemacht hat. Aber um uns herum war saarländische Ekstase. Und du hast das treu und brav mit durchgestanden und warst nicht so irritiert, dass du Absetzbewegungen gezeigt hast, sondern bist dabei geblieben. Da dachte ich, das muss Liebe sein.
Ja, genau, aber ich komme aus dem Sauerland, Schätzchen. Das hast du wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt warst du vielleicht noch nicht mit mir in der Heimat gewesen. Ich war da jetzt, musste mich nicht groß umstellen. Ich glaube, das Irritierendste fand ich dein Saarländisch bei dem Besuch, weil ich dich wirklich habe selten saarländisch sprechen hören, aber beim Fußball dann doch sehr ausgiebig, um das mal nett zu sagen.
Ja, das habe ich allerdings, also es ist nicht der Hauptgrund, warum ich zum FC gehe, also, aber es ist schon auch immer ein Eintauchen in die Volkskunde. Seit ich mit meinem vorhin erwähnten Patenonkel angefangen habe, in dieses Stadion zu gehen. Bis heute nehme ich jedes Mal irgendwie Sprüche mit oder Situationen, wo ich denke, jo, so sind wir oder genau das ist es. Ne? Wenn dann neben dir einer steht und aus vollem Hals irgendwie brüllt, oh leck, da habe ich lieber 3 Stunden Fußpilz, wo juckt wie Sau, als das da 90 Minuten. Dann weißt du, sie haben nicht gut gekickt und weißt auch genau, was er sagen will, ja.
Ja, aber das kann ich total gut nachvollziehen. Ich weiß, dass als ich nach 7 Jahren Berlin das erste Mal durch die Dortmunder Fußgängerzone gegangen bin, ein breites Grinsen nicht mehr aus meinem Gesicht bekam, weil ich dachte, das ist ja toll, die reden alle wie ich. Ich habe mich gefreut. Also von daher kann ich das gut verstehen. So, ich wechsle mal schnell das Thema. Übrigens, 6% der Saarländer schlafen nackt. Da sind sie ein bisschen spießig, weil der Bundesdurchschnitt liegt bei 10%.
Nee, das liegt einfach daran, dass die Kohle weg ist und wir nicht mehr wissen, womit wir heizen sollen. Dann zieht man auch eher mal was an im Bett.
Aber ihr habt doch diese schönen Wetterseiten an den Häusern, diese, wie heißen die noch?
Die Eternitplatten.
Ja, die Eternitplatten, ja. Oh mein Gott.
Es gab ja früher die Manta-Witze, woran erkennt man den saarländischen Opel Manta? Eternitplatten an der Wetterseite.
Ja, die sieht man wirklich noch an jedem Haus. Und wahrscheinlich sind die Häuser dann so gut gedämmt. Nee, denn das passt ja nicht, da müsste man ja erst recht nackt schlafen. Nee, ich glaube, das liegt dann doch wieder an den Gartenzwergen und den Rüschengardinen.
Mag sein, ja.
Danke. Danke. Du hast mir recht gegeben. Dankeschön. Ja. Wollen wir noch über die Autobahn an der Saar sprechen?
Von mir aus gerne. Ich bin da oft lang gerudert. Nicht drüber gerudert, das ist zu gefährlich. Es gibt, manch einer mag es städteplanerisch etwas unsinnig finden, die Stadtautobahn.
Die direkt neben einem wunderschönen Fluss liegt, aber wirklich direkt.
Leider auch auf der Höhe dieses Flusses. Selbst bei Normalzustand ist die Saar quasi auf gleichem Level mit der Stadtautobahn, was bei leicht anschwellendem Hochwasser in den französischen, erster Teil stimmt,
wir waren ja schon wandern,
in den Vogesen und dann kommt noch ein bisschen Regen dazu und schwupp ist die Saar oben drüber und dann heißt es immer Nebenfluss der Saar mit 13 Buchstaben.
Stadtautobahn. Also ich komme ja auch aus einer Stadt mit entzückenden Bausünden, aber ich muss sagen, in der Beziehung steht Saarbrücken, Iserlohn wirklich nicht in viel nach. Also dieser Fluss ist so lieblich und die eine Seite vor diesem Fluss ist auch total schön. Man kann da wunderschön spazieren gehen, aber man hat immer diese Autobahn vor Augen und diese Geräuschkulisse. Also das ist doch unfassbar, wie konnte man städtebaulich sowas machen? In welchem Jahr ist das passiert?
Irgendwann in der Nachkriegszeit, aber ich sehe es einfach so, dass der Rest des Saarlandes immer sagen kann, fahr mal in die Stadt. Und dann fährt man auf der Autobahn in die Stadt, ist doch praktisch.
Ich weiß nicht, vielleicht gibt es einfach zu viele Hügel drumherum und es wäre zu kompliziert gewesen, die Autobahn dann da drüber zu bauen. Aber also ich finde es wirklich hässlich, um es mal klar zu sagen. Aber sonst, ich habe ja gesagt, die Stadt ist sehr, sehr schön sonst, lohnt sich, kann man sich gut mal angucken und dann kann man weiterfahren.
Ja, Saarbrücken auch. Also ich kann locker bei Interesse immer ein 3- bis 5-tägiges Saarlandprogramm mit vielen schönen Dingen zusammenstellen. Auch weiter unten an der Saar, rund um die Saarschleife, das wurde ja alles noch sehr schön gemacht jetzt auch. Außerdem ist man da schon fast an der Grenze zu Luxemburg. Wir sind ja so klein und haben trotzdem Grenzen zu 2 internationalen Nachbarn, was auf die Leute abfärbt. Also eine gewisse, diese Weltoffenheit, das Genussding haben wir schon gehabt und in gewisser Weise auch ein gern unterwegs sein, aber dann immer sehr gerne wieder nach Hause kommen. Das sind schon so charakteristische Züge beim Saarländer und bei mir selber muss ich sagen, je länger ich weg bin, desto höher steht es eigentlich bei mir im Kurs, was glaube ich vielen so geht, die ja länger von ihren Heimatgefilden weg sind. Manche lösen sich da noch ganz, bei den Saarländern ist meistens andersrum.
Ja, und das unterscheidet uns wirklich. Und da bin ich auch so ein bisschen neidisch, weil in meine Heimatstadt möchte ich eigentlich nicht zurück. Da kriege ich jedes Mal Beklemmung. Und im Saarland, also Saarbrücken könnte ich mir gut vorstellen, alle Nester drumherum, ehrlich gesagt, nein, da kriege ich Gefühl von Platzangst. Ich weiß nicht, ob das Gegenteil, also auf jeden Fall ganz, ganz starke Beklemmung. Aber grundsätzlich wirklich super schönes Land. 40% ist bewaldet, also man kann da auch toll wandern und es hat auch richtig Höhenlagen. Ich glaube, es hat sogar einen Skilift irgendwo.
Peterberg in Braunshausen, bei Braunshausen ist, glaube ich, die höchste Erhebung mit 600 irgendwas. Da sind wir dem Sauerland natürlich unterlegen höhenmäßig, aber jo, gibt einen Skilift und ansonsten ist man schnell weiter in Rheinland-Pfalz. Das heißt Hunsrück und der Erbeskopf ist da eine berühmte Erhöhung.
Sollen wir deinen Berühmtheiten des Saarlandes noch eine Minute widmen?
Aktuellen Berühmtheiten?
Nee, allen Berühmtheiten.
Ach so. Ja, also aktuell würde ich erstmal kurz summieren, dass uns jetzt, wir haben ja vor kurzem mal über Trump gesprochen und ich war bei Trump irgendwo doch immer gelassen, weil ich wusste, das Schicksal der Bundesrepublik nach außen liegt in der Hand von Saarländern und dann kann es nicht hoch eskalieren. Die hätten wahrscheinlich auch noch den breit gequatscht. Also Außenminister bekannt, ne? Saarländer?
Heiko Maas.
Richtig. Verteidigungsministerin?
AKK Annegret Kramp-Karrenbauer.
Siehst du, deshalb ist es einfacher, wenn du sagst, das ist Annegret. Ist Annegret.
Oder? Ist Annegret.
Oder wenn du sie genau bezeichnen willst, das Annegret. Ne? Gut, zweite Bundesministerin. Für die Wirtschaftssanktionen zuständig wäre gewesen der Saarländer?
Altmaier.
Peter Altmaier, richtig. Die übrigens alle nur ungefähr 10 Kilometer weit auseinander wohnen. Ist Annegret in Püttlinge, der Altmaier-Peter in Rehlinge-Siersburg. Und Maas Heigo, wo kommt der nochmal her? Weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Ich bin sehr beeindruckt. So, jetzt haben wir die aktuellen genannt. Es gibt aber noch zwei, von denen ich das nie gewusst habe. Da freut sich der Jörg. Da freut er sich. Ja, aus dem Sauerland kann ich da gerade nicht so viele aufzählen. Ich kann einen BVB-Trainer aufzählen, den hatten wir beim letzten Mal schon. Oh, Friedrich Merz.
Rising Star, der CDU.
Der Rising Star. Naja, wäre ja fast auch ein Minister geworden, vielleicht für eine Minute in seinem Kopf. Aber ja, das Saarland ist da echt immer richtig gut dabei.
Warte, einen haben wir ja noch vergessen von den aktuellen. Auch der oberste Soldat Deutschlands ist ein Saarländer, viel weniger bekannt als die Bundesminister, aber 3-Sterne-General Eberhard Zorn, Generalinspektor der Bundeswehr.
Okay, langsam fehlen mir die Worte. Das ist ja wirklich, ihr seid Streber. Geschockt hast du mich. Ich weiß nicht, ob wir das auch in einem Podcast gesagt haben, aber das war für mich eine ganz neue Information, dass Erich Honecker aus dem Saarland kam. Also das hätte ich ja nie vermutet.
Ja, vor allem wegen seiner merkwürdigen Sprache, ne? Die DDR in ihrem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Das war doch Honny, ne? Mit diesem hohen Singsang. Und weit weg von seinem Wiebelskircher Idiom, ne? Der Wiebelskircher Dachdecker war er, ne? Oder Dachdeckermeister aus
Wiebelskirch. Ja, ich habe gehört, er war eigentlich Bauer. Der hat seine Biografie auch ein paar Mal schön zurechtgeschrieben. Aber in der Tat hat er zwischendurch auch als Dachdecker gearbeitet und ist dann irgendwann nach Berlin gewechselt und hat es geschafft, eigentlich den ganzen Zweiten Weltkrieg im Knast zu sitzen.
Okay, ja gut. Das war, wenn man dann nicht dran glauben musste, wahrscheinlich noch die beste Lösung für so einen Kommunisten in der damaligen Zeit, sich irgendwo im Knast durchzuschlagen. Ich habe nie eine Biografie von ihm gelesen, aber wusste halt immer Wiebelskirchen und einer seiner ersten, ich glaube dann Staatsbesuche sozusagen im Westen, der ging auch ins Saarland, weil er dann zu seinen saarländischen Wurzeln gebracht wurde. Ne?
Ja, und wo ist er gestorben? Kleine Quizfrage noch.
Santiago de Chile, oder?
Ja, genau.
Fängt auch mit SA an. Saarbrücke, Saarland, Santiago.
Ja, wahrscheinlich ist er deswegen da hingegangen.
Bei wen hast du noch gemeint? Zwei bekannte.
Oscar Lafontaine.
Oscar Lafontaine. Oh, die beiden hat die Junge Union Saar ja mal vor einer Wahl in Zusammenhang gestellt. Weißt du wie?
Nee.
Sie haben so einen Autosticker gemacht. Trotz Erich und Oscar, ich bin ein netter Saarländer.
Wie charmant. Wie charmant.
Naja gut, für Junge Union doch relativ pfiffig, sagen wir so. Und Lafo fand es aber, glaube ich, auch gar nicht lustig, mit dem Hardcore-Sozi in eine Ecke gestellt zu werden. Also mit ja doch, dem verbrecherischen Honecker. Ne?
Und da habe ich dir noch das schönste Zitat vorlesen, was ich gefunden habe. Ich habe vorhin schon so gegluckst, als ich es aufgeschrieben habe. Darf ich?
Ja, klar.
Also, es geht nochmal ums Essen und es geht um den Schwenkgrill. Der Schwenkgrill ist was?
Der Schwenkgrill oder auch kurz der Schwenker, wobei die Auflage auf dem Grill auch Schwenker genannt wird, ist einfach ein Grill, der unten ein Kohlebecken hat und dann klassischerweise ein Dreibein mit einer freischwingenden Grillrost drüber, der dann an einer Kette hochgeführt wird. Umlenkrolle und dann kannst du die Höhenstufen variabel sozusagen einstellen, indem du die Kette an einem der drei Beine einhakst. Das ist der klassische Schwenker.
Jetzt hättest du mir fast meinen Gag versaut. Mann! Also, seid ihr bereit? Durch das Schwenken des Schwenkers verhindert der Schwenker, dass der Schwenker auf dem Schwenker anbrennen kann.
Ja, richtig.
Schön, ne? Der Schwenker ist also der Grill, der Schwenkmeister und das Zeug auf dem Grill wird auch noch Schwenker genannt. Man macht es sich ja gerne einfach, oder? Ja.
Bosseln wahnsinnig gerne und knottle irgendwie am Haus und sonst was, aber eben auch an sowas. Und unter anderem aus dem alten Bahnausbesserungswerk in Saarbrücken war eine der klassischen Aufgaben für die Lehrbuwe immer Schwenker schweißen. Und dann wurden da nämlich solche riesen Greifarm-Dinger raus, die dann komischerweise jeder der Meister in seinem Garten stehen hatte, wo du den Schwenkarm an sich auch nochmal zur Seite schwenken konntest. Also wie diese quasi der Vorläufer dieser langen Designerlampen, wo so ein langes Ding irgendwie über die Couch kommt und vorne hängt die Leuchtkugel. Das gibt's eben auch in Saarländischer Manier schon als Ultraschwenkgrill. Und da kannst du dann den Schwenker auch nochmal zur Seite schwenken.
Damit der Schwenker nicht anbrennen kann. So, jetzt haben wir unfassbar lange geredet über das wirklich sehr, sehr schöne Saarland. Wir hoffen, wir haben einigen von euch Lust gemacht auf das Saarland und Lust auf eine Reise in diese schöne Region. Wenigstens für ein Stündchen, mal auf der Durchreise. Nein, es lohnt sich wirklich. Und wenn ihr das nächste Mal hört, so groß wie das Saarland, dann denkt an uns und denkt an den Schwenker.
Ja, und wenn ihr Tipps haben wollt, dann meldet euch, wie gesagt, 4 Tage stelle ich euch locker zusammen. 2 Tage Besichtigung, 1 Tag wandern und 1 Tag irgendwo an den See hauen und zwischendrin natürlich immer lecker den Bauch vollhauen und saarländische Köstlichkeiten futtern. Es muss nicht immer der Dibbelabbes sein. Was das ist, erklären wir dann beim nächsten Mal. Schmeckt nicht so schlimm, wie es sich anhört. Schreibt uns auf Twitter unter labernisch1, labernisch, ein Wort, SCH am Ende, wieder Schwenker und die 1 direkt hinten dran. Und ja, meldet euch, wenn ihr noch mehr wissen wollt oder irgendwelche Tipps haben wollt.
Warte, bevor du jetzt abmoderierst, haben wir noch eine ganz, ganz wichtige Sache vergessen. Die Klammer, journalistisch gesehen. Wir haben nicht erklärt...
Klammer? Warum Klammer?
Klammeräffchen? Nein. Wir haben nicht erklärt, warum das Saarland denn jetzt so oft als Vergleichsgröße genommen wird.
Oh, stimmt.
Ja, das ist wichtig, oder?
Absolut, absolut.
Also ich habe keine richtige Erklärung, außer dass das Saarland vielleicht flächenmäßig eines der kleinsten Bundesländer ist, mal abgesehen von den Stadtstaaten natürlich.
Ich habe verschiedene gelesen. Ich finde die alle Quatsch. Da ging es darum, dass es ein kleines Flächenland ist, das nur 2 Silben hat und dass man es deshalb leicht einsetzen kann. Meine plausibelste Erklärung, und ich glaube, die kommt der Wahrheit ziemlich nah, ist, Journalisten können meistens verdammt schlecht rechnen. Und dann kommen Naturkatastrophen oder was auch immer, auch überschlagsmäßig meistens als 10.000 Quadratkilometer Ölteppich oder 5.000 Quadratkilometer Waldbrand. Und dann kommt das kleine Saarland daher und hat roundabout 2.500 Quadratkilometer Fläche. Und das schafft eben auch der mathematisch unbegabteste Journalist 10.000 durch 2.500, sprich der Ölteppich 4-mal so groß wie das Saarland.
Jetzt muss ich noch ganz schnell hinterherfügen, bevor alle Journalisten denken, dass wir Journalisten doof finden. Was war dein Beruf, bevor du in die Kommunikation gegangen bist?
Journalist, 10 Jahre lang, mit Spaß. Aber als Wirtschaftsjournalist hatte man da durchaus auch seine Erkenntnisse darüber, wie stark Mathematik in der Redaktion verbreitet ist. Das mag jetzt ein bisschen arrogant klingen, fundiert aber auf Erfahrung.
Okay, also nur damit alle nicht denken, wir finden Journalisten doof. Das ist eigentlich quasi unser Broterwerb gewesen, ganz lange Zeit. So, jetzt darfst du abmoderieren. Ob saarländisch.
Also das war heute Podcast Labernisch von der Uda im Jörg. Und alle dann, ne? Machen's gut und halten euch munter, ne? Servus.
Labernisch.